Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Es ist immer gut, wenn man auch wieder eingeladen wird. Die Predigt, die ich heute halten möchte, empfinde ich als ein besonderes Geschenk. Ich empfinde jede Predigt als ein besonderes Geschenk. Also sowohl, dass ich sie bekomme, also die Worte bekomme, als auch, dass ich sie weitersagen darf. Es ist immer eine unglaubliche Ehre, dass ich immer denke, was habe ich dafür getan, dass ich in Gottes Namen reden darf. Aber bei diesem Mal ist es wirklich so, dass ich die Predigt so als Geschenk empfinde, weil es fing damit an, dass ich die Bibel las und ich habe gar nicht geplant, eine Predigt vorzubereiten. Aber ein Wort hat mich so angesprochen, dass ich beim Lesen es richtig aus der Bibel raus und mir ins Herz gefallen. Und ihr kennt das vielleicht, dass man beim Lesen der Bibel ein Wort total anspricht, und man irgendwie fühlt, ja, das ist ein gutes Wort, das ist ein besonderes Wort, obwohl man gar nicht erklären kann, was es eigentlich bedeutet. Also wenn jemand anders fragt, warum, was ist denn daran so besonders, dann sagt man, weiß ich nicht, ich fühle es einfach. Und so ging mir das mit diesem Wort. Ich habe diesen Text gelesen, den wir gerade gehört haben. Also ich habe das ganze Kapitel gelesen, Markus 15, und dieses Wort hat mich angesprochen. Und ich habe dann das Kapitel noch zu Ende gelesen, aber eigentlich hatte ich nur noch dieses Wort im Kopf. Und ich möchte euch das einmal zeigen. Bitte. Das war das Wort. Wir haben es gerade zum Schluss gehört. Der König der Juden. Und ich habe also keine Mühen gescheut, einen Vortrag vorbereitet mit zwei Folien, das ist die erste. Und ich spüre so dieses Wort, der König der Juden. Und ich fühle, dass es so mein Herz sehr berührt. Und ich spüre, das ist ein gutes Wort. Es ist einfach ein gutes Gefühl, das Wort innerlich zu wiederholen und vor sich her zu sagen. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, was bedeutet das eigentlich? Und warum steht das auf seinem Kreuz? Und ich habe mir also gesagt, ich will der Frage nachgehen, warum stehen diese Worte auf Jesu Kreuz? Und die Antwort, die ich gefunden habe, also meine persönliche Antwort, ist die Predigt heute. Und wenn man sich die Frage genau anschaut, stellt man fest, das sind eigentlich zwei Fragen. Also erstmal, was bedeutet König überhaupt? Und dann die nächste Frage, warum steht das auf seinem Kreuz? Und es ist natürlich logisch, dass man die Fragen in der Reihenfolge beantwortet. Also will ich mit der Frage anfangen, was bedeutet König? Das scheint eigentlich eine sehr banale Frage zu sein, weil jedes Kind weiß, was ein König ist. Obwohl wir nicht in einer Monarchie leben, jedes Kind weiß, was ein König ist, was ein Kanzler ist, muss man dem Kind erst in der Schule beibringen. Was ein König ist, wissen die ziemlich früh. Also, was soll diese Frage? Ich weiß auch, was ein König ist. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich erstens keine exakte, scharfe Definition von König und zweitens habe ich nicht so einen persönlichen Bezug dazu. Ich habe so, als ich über das Wort König nachdenkte, ist mir als erstes aufgefallen, dass das Wort bei mir in einer Schublade ist mit gute Fee, Zauberer, Drache, König Artus, so. Also ich habe dazu nicht so einen persönlichen Bezug, wie ich zum Beispiel zu dem Wort Ehefrau habe oder Freund. So, Freund ist was anderes als, das ist ein Wort, das hat man im Herzen und da weiß man, was das bedeutet, da denkt man an bestimmte Menschen. Und König war immer so ein Wort, wo ich, ja, König, ne, Märchengestalt. Aber dann habe ich festgestellt, dass da schon ein Platz ist in meinem Herzen, auch wenn der vielleicht unbesetzt ist, so ein vakanter Platz. Das habe ich nämlich gemerkt, wenn ich Filme gucke. Ich kenne ja Könige nur aus Filmen. Wenn ich zum Beispiel Boromir sehe, wie er im Sterben liegt und noch mit seinem letzten Atemzug zu seinem König, zu Aragorn, spricht und dann sagt er zu ihm, ich wäre dir gefolgt, mein Bruder, mein Hauptmann, mein König. Und irgendwie spüre ich, ja, da ist irgendwas, da ist irgendwas. Und oder Balin finde ich auch sehr schön, wie er den jungen Zwergen erzählt von seinem König, von Thorin. Und er endet seine Erzählung mit diesen Worten. Und dann sagt er zu den jungen Zwergen, damals habe ich zu mir gesagt, diesem einen will ich folgen. Diesen einen kann ich König nennen. Und ich spüre so, wie ich ihn beneide. Ich denke, ich will auch so jemanden haben, von dem ich so voller Begeisterung und Bewunderung sagen kann, diesen einen kann ich König nennen. Und ein letztes Zitat noch, dann höre ich auch auf mit Filmzitaten. Achilles in Troja, sehr schönes Zitat. Da sagt er, Ein König, der seine Kämpfe selber kämpft, das wäre ein König. Und ich spüre so, ja, das wäre ein König, so stelle ich mir einen König vor. Also ich merke schon, da ist so eine Sehnsucht und ich will dem mal nachgehen. Und dann habe ich also angefangen zu recherchieren. Ich gucke natürlich, ich google natürlich, ich gucke in mein Bibellexikon mit der Frage, was ist ein König? Genaue Definition bitte. Und ich stelle fest, es gibt keine Einigkeit darüber. Also natürlich, alle sagen, der König ist das höchste Amt in einer Monarchie, aber dann sagen sie auch, in allen Kulturen ist ein König bekannt. Aber was genau es ist, schwer zu sagen. Habe ich mir gedacht, wunderbar, dann brauche ich ja keine fremde Definition, wenn es die sowieso nicht gibt. Ich gucke selber in die Bibel rein und will mal die Bibel mit der Frage konfrontieren, Bibel, was verstehst du unter König? Und ich will jetzt, ich habe viele Stellen mir angeschaut, bin zu einem Ergebnis gekommen und ich will euch das Ergebnis erst sagen und dann mit euch ein paar markante Bibelstellen anschauen und ihr könnt selber für euch prüfen, ob ihr der Meinung seid, dass die Definition, die ich euch sage, den Bibelstellen standhält oder nicht. Und seid ermutigt, zu Hause noch weitere Bibelstellen nachzuschlagen. Also wir werden nur ein paar uns anschauen. Und die erste Bibelstelle, die Definition. Genau, das Ergebnis. Der König ist das Volk in Person. Vielleicht finde ich irgendwann noch eine schönere Formulierung, aber das ist der Gedanke. Der König ist das Volk in Person. Volk und König sind wie zwei Seiten einer Medaille. Und die Hauptaufgabe des Königs, sein Hauptgeschäft, der Grund, warum man einen Menschen ausstattet mit so viel Macht, ist, damit er die Kriege führt und organisiert. Und der zweite Grund ist, damit er im Inneren für Ordnung sorgt. Das nennt man Recht sprechen. Das sind eigentlich zwei sehr ähnliche Aufgaben. Es geht um Recht und Ordnung in beiden Fällen. Also es geht um die Sicherheit nach innen, Streitschlichten unter dem Volk und es geht um die Sicherheit nach außen. Und alle anderen Privilegien, alles, was ein König sonst noch so ausmacht, dass er die Steuern erhebt und so, das sind alles Privilegien, die sich aus diesen beiden Aufgaben ableiten. Wenn man auch sieht, wie das geschichtlich gewachsen ist. Und wenn man halt sieht, dass seine zweitwichtigste Aufgabe ist, Streit zu schlichten, ist auch klar, dass die wichtigste Voraussetzung, die ein König mitbringen muss, ist, dass er seine bisherige Identität und Berufung hinter sich lässt und aufgibt. Das wird schon klar, wenn man sich vorstellt, dass der König selber einen Nachbarschaftsstreit führt, dann kann er nicht gleichzeitig derjenige sein, der diesen Streit schlichten soll. Das geht nicht. Der König muss erstmal sich selber aufgeben. Der König muss seine bisherige Identität hinter sich lassen. Also ich will das nochmal zusammenfassen, bevor wir uns die Bibelstellen anschauen. Der König ist das Volk in Person. Wichtigste Aufgabe ist, Krieg zu führen und Recht zu sprechen, Streit zu schlichten. Und wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass er die bisherige Identität aufgibt, dass er sich selbst aufgibt. Und die erste Bibelstelle, in die ich reinschauen möchte, ist 1. Mose 14, Vers 1 bis 3. Warum 1. Mose 14? Weil da taucht das Wort König zum ersten Mal auf. Immer wenn ich einen Begriff verstehen will von der Bibel her, schaue ich mir immer an, wo taucht der Begriff das erste Mal auf und in welchem Sinn wird er da benutzt. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis für mich. Und ich lese die ersten Verse, da steht: Und es geschah zu den Tagen Amraphels, des Königs von Shinar, Ariochs, des Königs von Elazar, Kedor Laomers, des Königs von Elam, und Tidals, des Königs von Goyim, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birscha, dem König von Gomorra, Shinab, dem König von Adma, und Shemeber, dem König von Zeboyim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Wenn ich diese drei Verse lese, verstehe ich eigentlich nur zwei Worte. Das ist König und Krieg. Also da habe ich schon den Gedanken abgeleitet, das erste Mal, dass das Wort König auftaucht, in dem Kontext, dass er Krieg führt. War schon mal ein erster Gedanke. Und das Zweite, was ich spannend finde in diesem Abschnitt, ist die Formulierung, der König führt den Krieg gegen einen anderen König. Es wird nicht gesagt, das Volk führt den Krieg gegen ein anderes Volk, sondern der König. Ist klar, dass die nicht alleine kämpfen, dass das Volk mitgemeint ist. Und das ist so der Gedanke, dass König und Volk zwei Seiten einer Medaille sind. Wenn der König Krieg führt, heißt das ganze Volk ist im Krieg. Wenn der König gewinnt, hat das Volk gewonnen. Das ist wie beim Schach. Die nächste Bibelstelle, die ich anschauen möchte, steht in Richter 9. Da finden wir eine Fabel, Wir finden überhaupt nur zwei Fabeln in der ganzen Bibel. Und beides sind Baumfabeln, beide Male geht es um König. Und ich habe gehört, dass es im alten Orient viele Baumfabeln gab und immer ging es um den König oder um Könige. Und diese Fabel wird erzählt im Kontext davon, dass das Volk Israel zum ersten Mal einen König wollte. Sie hatten damals Richter. Richter, will ich vielleicht mal so sagen, waren Menschen, die punktuell die Aufgaben eines Königs wahrnehmen. Aber im Unterschied zum König waren sie nicht das Volk in Person. Ein Richter hat nicht diese enge Beziehung zum Volk wie ein König. Und die wollten also dann auch einen richtigen König haben und wollten Gideon zum König machen. Gideon hat abgelehnt. Und dann hat einer seiner Söhne, wollte König werden, hat seine 70 Brüder umgebracht und wollte dann König werden, sich zum König ausrufen lassen. Und in der Situation wird diese Fabel berichtet. Einst gingen die Bäume hin, einen König über sich zu salben. Und sie sagten zum Olivenbaum, sei König über uns. Da sagte ihnen der Olivenbaum, sollte ich meine Fettigkeit aufgeben, die Götter und Menschen an mir in Ehren halten, und sollte ich hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Und die Bäume sagten zum Feigenbaum, komm du, sei König über uns. Da sagte ihnen der Feigenbaum, sollte ich meine Süßigkeit aufgeben und meine gute Frucht, und sollte ich hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Und die Bäume sagten zum Weinstock, komm du, sei König über uns. Da sagte ihnen der Weinstock, sollte ich meinen Most aufgeben, der Götter und Menschen erfreut? Und sollte ich hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Und alle Bäume sagten zum Dornstrauch, komm du, sei König über uns. Da sagte der Dornstrauch zu den Bäumen, wollt ihr in Wahrheit mich zum König über euch salben? So kommt und bergt euch in meinem Schatten. Wenn aber nicht, so gehe Feuer aus vom Dornstrauch, das fresse die Zedern des Libanon. Wir sehen eine Fabel, die berichtet zunächst einmal von einem Volk, dessen Sehnsucht nach einem König so groß war, dass sie am Ende sogar bereit waren, den ungeeignetsten Kandidaten, und wir wissen einen Brudermörder, zum König zu machen. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, alle anderen Kandidaten, die geeigneter gewesen wären, haben abgesagt. Und zwar alle mit derselben Begründung. Ich müsste ja etwas aufgeben. Ich kann ja nicht meine bisherige Berufung beibehalten. Der Olivenbaum sagt, ich bin doch dazu berufen, Oliven zu bringen und Öl zu produzieren. Das müsste ich dann ja aufgeben. Und das ist der Gedanke, der König muss erstmal sich selber aufgeben, sonst kann er nicht König sein. Und spätestens an der Stelle verrate ich kein Geheimnis, wenn ich sage, kein Mensch ist geeignet, König zu sein. Wir haben alle eine andere Berufung. Der Einzige, der wirklich sich selbst komplett aufgegeben hat, ein guter König ist, ist unser König Jesus. Aber das Volk wollte auch weiterhin einen König haben und es sind wieder ein paar Jahre vergangen. Wieder wollen sie einen König. Diesmal ist Samuel Richter. Und sie kommen also zu Samuel mit dem Wunsch, wir wollen auch einen König haben. Und Samuel hört sich das an und er sagt gleich zu dem Volk, Kinder, das ist eine sehr schlechte Idee. Aber er trägt diese Bitte Gott vor und Gott sagt auch zu ihnen, Kinder, das ist eine sehr, sehr schlechte Idee. Aber, lieber Samuel, wenn Sie es unbedingt wollen, gib ihnen einen König, aber nur einen, den ich auswählen werde, und mach ihnen vorher klar, was das bedeutet, wenn sie einen Menschen zum König machen über sich. Mach ihnen das klar. Und dann stellt sich Samuel vors Volk und sagt zu ihnen, Leute, seid ihr euch klar, wenn ihr einen König wählt, dann wird er anfangen, Steuern zu erheben. Er wird eure besten Äcker nehmen, eure besten Weinberge, er wird eure Söhne und Töchter nehmen für seinen Dienst, er wird einen riesigen Beamtenapparat schaffen und es kann auch passieren, dass er anfängt, euch zu unterdrücken und so weiter. Und dann sagt das Volk, das ist alles okay, er muss ja auch die Kriege führen. Er muss ja auch Recht sprechen. Wenn er diese Aufgaben gut erfüllt, dann darf er auch gerne diese Privilegien genießen. Ich will euch das mal im Wortlaut vorlesen, was das Volk geantwortet hat. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören. Und sie sagten, nein, sondern ein König soll über uns sein, damit auch wir sind wie alle Nationen. Und dass unser König uns richtet und vor uns herauszieht und unsere Kriege führt. Also da haben wir diese drei Gedanken. Ein König soll über uns sein, also der soll uns einen. dass wir eine Einheit sind und uns richten, also Streit schlichten und die Kriege führen. Das ist diese Einheit, das ist der Gedanke, diese notwendige Voraussetzung, sich verteidigen zu können. Wenn man keine Einheit ist, das ist ja genau die Erfahrung, die Israel gemacht hat, kein König hat, keine Einheit ist, kann man sich nicht verteidigen. Dann können ja 10 fremde Männer kommen und das ganze Volk besiegen, nach und nach jeden Einzelnen, weil die keine Einheit sind. Und deswegen sagen, ein König über uns, der uns eint. Und so überreden sie halt Samuel und Gott gewährt das und Gott sagt, aber nur einen, den ich auswähle. Dann wählt der Saul aus und der lässt die Wahl Sauls öffentlich sein, sodass jeder sieht, dieser Mann ist von Gott auserwählt. So, und bevor also diese Wahl stattfindet, redet Samuel noch einmal zum Volk. Und dann sagt er Folgendes. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe Israel aus Ägypten heraufgeführt und euch aus der Hand Ägyptens gerettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängten. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus allen euren Nöten und euren Bedrängnissen gerettet hat, und habt zu ihm gesagt, einen König sollst du über uns setzen. Also Samuel sagt nochmal zum Volk, oder Gott sagt durch Samuel zum Volk, erinnert ihr euch nicht, dass ich euch immer gerettet habe? Habe ich nicht genau die Aufgabe eines Königs immer treu und gewissenhaft wahrgenommen? Ich habe euch gerettet aus Ägypten, in allen Kriegen habe ich euch gerettet, immer wenn ihr angegriffen wurdet, habe ich euch gerettet und ich war immer für euch da. Und überhaupt, wie haben wir Gott kennengelernt? Wie hat er sich vorgestellt mit diesem Namen, JHWH? Das bedeutet, ich bin für dich da. Luther hat leider ein bisschen kurz übersetzt, aber vollständige Übersetzung wäre eigentlich, ich bin für dich da. Das ist das Einzige, was wir über Gott gelernt haben. In all diesen Jahren, als Israel mit Gott ging, haben sie nichts anderes über Gott gelernt, außer dass er für sein Volk da ist. Wir wissen ja nichts von irgendwelchen privaten Hobbys von Gott. Wir wissen ja nicht, wir haben ja nie gehört, dass Gott irgendwie eine große Leidenschaft für Pferderennen hat oder irgendein privates Hobby hat. Das, was er macht, ist, er ist für sein Volk da und daran erinnert er sie hier. Und er sagt, ich war immer für euch da, ich habe immer für euch gekämpft, ich habe meine Verantwortung als König immer zu 100% wahrgenommen. Und jetzt wollt ihr einen anderen König. Das bedeutet zwangsläufig, dass ihr mich nicht mehr wollt als König. Er sagt, ihr habt jetzt euren Gott verworfen. Ich habe das immer nicht verstanden. Ich dachte, du kannst doch immer noch Gott sein. Ja, aber er ist dann nicht mehr König. Man kann nur einen König haben. Und bisher war Gott euer König. Und er hat sich immer so vorgestellt. Ich bin der Gott, der dich heilt, der dir den Sieg schenkt über Krankheit. Ich bin der Gott, der dich versorgt, der dir den Sieg schenkt über Armut und über Hunger. Und ich bin der Gott, der für dich kämpft. Und jetzt wirst du einen anderen König. Und sie bekommen also jetzt einen Menschen als König, Saul. Und am Ende vom Kapitel ist noch ein interessanter Vers. Da heißt es, aber einige ruchlose Leute sagten, wie soll der uns retten? Also da kommt genau wieder der Gedanke zum Ausdruck, was die Erwartung war an den König. Ein König ist der, von dem wir erwarten, dass er uns rettet. Bisher hat das Gott gemacht, jetzt erwarten wir schon an Menschen. Die sagen schon über Saul, wie soll der uns retten? Und Saul stellt sich auch als eine Enttäuschung heraus im Laufe der Zeit. Zunächst hat er ein paar Siege, erfüllt also sein Königsgeschäft ganz gut. Am Ende versagt er, vor allem deswegen, weil er Gott nicht mehr nachfolgt. Und dass er als König wirklich versagt, sieht man auch daran, dass er in der Schlacht stirbt. Aber Gott ist gnädig, er schenkt einen neuen König, König David. Und König David ist überaus erfolgreich. Und der einzige König, von dem ich weiß, der nicht sein Amt durch Tod verloren hat, sondern das Amt noch zu Lebzeiten abgegeben hat. Und als David zurückgetreten ist vom Königamt und als er dann gestorben ist, hat er das Volk mit einer sehr großen Sehnsucht zurückgelassen. Nämlich diese Sehnsucht im Herzen, wir wollen wieder einen König wie David. Das war immer so der Wunsch. Jeder König, der nach David kam, wurde immer an David gemessen. Das war immer der Maßstab. David hat einen Maßstab gesetzt und alle wurden daran gemessen. Und die Bibel sagt immer, aber er war nicht wie König David, dass er so treu dem Herrn nachfolgte. Und so war immer die Sehnsucht da, wieder einen König wie David zu haben. Und diese Sehnsucht wurde nie erfüllt und am Ende kam es ganz schlimm. Da war das Volk dann viele Jahrhunderte ganz ohne König. Das war eine traumatische Erfahrung für das Volk. Und dann passiert es, dass ein Mann nach Jerusalem einreitet, auf einem Esel, und die feiern ihn als König. Die sind total euphorisch und feiern ihren neuen König. Und das hat natürlich auch der Pilatus bemerkt, dass da ein König auf einmal gefeiert wird. Aber Pilatus hält erstmal die Füße still, wartet ab, und er muss auch gar nicht lange warten, denn wenige Tage später schon lernt er diesen neuen König kennen. Aber er lernt ihn nicht kennen als König, sondern als angeklagten Verbrecher. Und ihr merkt schon, wir nähern uns schon der zweiten Frage: Warum standen diese Worte auf seinem Kreuz? Weil wir wissen, dass Pilatus es war, der die dahin geschrieben hat. Und Pilatus hatte zwei ganz große Fragen. Erstmal, bist du König? Und das zweite ist, was hat er eigentlich getan? Was hat er eigentlich getan? Und die hohen Priester antworten ihm und sagen, also wenn er nichts getan hätte, dann würden wir ihn dir nicht vorführen. Und Pilatus bohrt weiter und fragt, was hat er denn getan? Ich finde keine Schuld an ihm. Und bis zum Schluss ist er der festen Überzeugung, dieser Mann ist eigentlich unschuldig. Ich sollte ihn nicht hinrichten. Wir wissen, dass er ihn am Ende trotzdem hat hinrichten lassen, aber um zu zeigen, dass er eigentlich anderer Meinung ist, wäscht er sogar demonstrativ seine Hände in Unschuld. Und laut Dante tut er das noch heute. Aber er lässt sich überreden, ihn trotzdem hinzurichten. Und ich bin überzeugt, der Hauptgrund, warum er das dann trotzdem getan hat, gegen seine Überzeugung, ist schlichtweg die Angst gewesen. Er hatte Angst vor dem Volk und er hatte Angst, dass, wenn er ihn jetzt nicht hinrichtet, es wieder einen Aufstand gibt. Er hat schon gemerkt, wie die Emotionen hochkochen, und er hat schon gemerkt, dieser Mann ist wirklich, da nehmen die Leute großen Anstoß dran. Und Angst war der Hauptgrund. Aber wenn man sich mal den Hergang genau anschaut, dann sieht man so, der letzte entscheidende Auslöser, so die letzte Trumpfkarte, die die hohen Priester ausgespielt haben, um den Pilatus umzustimmen. Will ich euch mal vorlesen. Da sagen sie, und er spricht zu ihnen, siehe euer König. Sie aber schrien, weg, weg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Dann nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt wurde. Also diese letzten Worte, das war das, wo sie ihn wirklich mit rumgekriegt haben. Dass sie gesagt haben, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Und Pilatus hört das, sagt, okay, alles klar. Ihr habt gerade einen Treueeid geleistet auf den Kaiser. Das kommt mir sehr gelegen, denn ich wünsche hier keine Unruhen mehr. Und ihr habt, dieser Mann wird jetzt betitelt als euer König. Pilatus ist es, der die Worte, der König der Juden, über sein Kreuz schreibt. Er sagt also praktisch zu den hohen Priestern, ich werde ihn hinrichten, auf euren Wunsch hin, aber ich werde ihn nicht einfach hinrichten als irgendein Menschen, sondern als euren König. Und das bedeutet, euer König ist tot, ihr habt einen Treueeid geleistet auf den Kaiser, ein Volk ohne König führt keine Kriege und ich wünsche keine Unruhen mehr in Zukunft. Und ich erinnere euch an euren Treueid. So, das war sozusagen dieser Kuhhandel, auf den sich Pilatus da eingelassen hat. Das heißt, wir haben die Frage eigentlich beantwortet damit, warum stehen diese Worte auf Jesu Kreuz. Aber als ich zu dieser Antwort kam, habe ich gemerkt, irgendwie ist die nicht zufriedenstellend. Ich stelle ja so eine wichtige Frage und ich bin ja im Gespräch mit Gott und ich frage, warum war es dir so wichtig, dass diese Worte auf Jesu Kreuz standen? Und ich bin überzeugt, es war Gott wichtig, dass diese Worte da standen, weil wir finden sie in allen vier Evangelien überliefert. Und das ist schon was Besonderes. Dass man ein Detail in allen vier Evangelien findet, kommt nicht oft vor. Und ich bin überzeugt, Gott selbst wollte, dass da alle lesen können, dieser Mann ist der König. Und also will ich natürlich wissen, Gott, was hast du dir dabei gedacht? Ich bin überzeugt davon, Pilatus war in dieser Situation auch nur ein Werkzeug in Gottes Hand, wo Gott Pilatus gebraucht hat, um diese Worte auf Jesu Kreuz zu schreiben, auch wenn Pilatus' Motivation eine andere war. Und ich glaube, Gott wollte einfach, dass alle Menschen diese Wahrheit sehen. Wenn Gott etwas sagt, dann weil es wahr ist. Und Gott wollte, dass diese Wahrheit, dass dieser Mann König ist, für jeden sichtbar ist. Und das Witzige ist, dass er es in einer Situation tat, wo es am allerwenigsten danach aussah. Eine Woche vorher haben sie ihn alle bejubelt als König. Jetzt sah es überhaupt nicht danach aus, dass er König ist. Ich meine, Simon war enttäuscht von Elisabeth und sagt, das ist ja nur eine alte Frau mit Hut. Aber da war es nur ein Gekreuzigter. Ein Gekreuzigter ist das allergrößte Gegenteil von einem König. Es gibt keinen Menschen, der weiter weg ist, davon König zu sein, als einer, der am Kreuz hängt. Das ist ein Verfluchter. Und in der Situation schreibt Gott darüber König, wo die Umstände überhaupt nicht danach aussehen. Und ich habe das gelesen in der Bibel und über sein Kreuz brachte man die Schrift dann der König der Juden und ich spüre das so, wie diese Worte Kraft haben und wie ich einfach spüre, das ist ein König. Man spürt, dass die Worte wahr sind. Und ich glaube auch, die Menschen selber spürten das damals. Die lesen König und der Heilige Geist ist nicht wirkungslos. Und wie diese Worte wirken auf einen Menschen, das will ich mit euch nochmal betrachten am Beispiel von Pilatus. Ich bin so fasziniert von diesem Gespräch, von dem Verhör, das Pilatus führt mit Jesus. Die erste Frage, die er stellt, ist, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortet und fragt ihn, sagst du das von dir selbst oder haben das andere gesagt? Also was Jesus macht, ist, er wirft die Frage nochmal zurück auf Pilatus und er sagt, Pilatus, wir richten jetzt mal die Aufmerksamkeit auf dein eigenes Herz. Also sagst du das von dir selbst, also guck mal in dein Herz rein. Und wiederhol die Frage. Und spür mal, ob nicht dein Herz da mitgeht. Ob du nicht in deinem Herzen spürst, dass diese Worte wahr sind. Und Pilatus weicht aber aus. Er sagt, ich bin doch kein Jude. Mir kann es doch egal sein, ob du der König der Juden bist. Mein König bist du so oder so nicht. Und dann sagt Pilatus, mir wurdest du überliefert und ich habe die Macht, dich hinzurichten oder dich am Leben zu lassen. Und sagt Jesus, du hättest diese Macht nicht, wenn sie dir nicht von oben gegeben worden wäre. Und außerdem, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, hätten meine Jünger für mich gekämpft. Und ich glaube, das ist die Aussage, das ist der Punkt, wofür Pilatus die Sache klar ist. Wofür Pilatus klar ist, der Mann ist unschuldig. Weil er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und für Pilatus, ich stelle mir das so vor, für Pilatus hört sich das so an, als ob er sagt, ich bin der König von Legoland. Und das ist für Pilatus völlig uninteressant. Da sagt Pilatus, okay, der Mann ist ungefährlich, kann er ruhig König sein. Aber er beansprucht ja kein politisches, weltliches Reich. Also, der ist ungefährlich und eigentlich ist die Sache da erledigt. Und trotzdem fragt Pilatus nochmal nach. Und daran sehe ich, dass der Heilige Geist in ihm wohl am Wirken ist. Er fragt trotzdem nochmal nach und fragt ihn nochmal, also bist du doch ein König? Und dann sagt Jesus diese Worte, du sagst es. Er wieder sagt er, du sagst es, hör dich mal reden, Pilatus, was du da sagst. Und dann sagt Jesus, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Also Jesus betont das nochmal, dass diese Worte wahr sind. Und Pilatus hat nichts Besseres zu tun, als diese Gegenfrage zu stellen, was ist Wahrheit? Pilatus wird philosophisch. Ich denke mir so, Pilatus, das kann nicht dein Ernst sein. Was ist Wahrheit? Die Wahrheit steht vor dir in Person und erklärt dir gerade, dass Jesus der König ist. Und du kannst mir nicht erzählen, dass der Heilige Geist in dir nicht am Wirken ist und dass du nichts spürst. Also das kann ich nicht glauben. Und er weicht wieder aus. Und ich frage mich ernsthaft, ob Pilatus, ob wir den mal wieder treffen im Himmel. Ob er irgendwann in seinem Leben nochmal Jesus begegnet ist und einmal gesagt hat, ja, du bist König. Dass er einmal dieses Bekenntnis gesprochen hat. Dass er gesagt hat, ja, damals beim Verhör, ich habe es schon gefühlt, aber ich habe mich nicht getraut, es auszusprechen. Aber jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich nicht mehr anders. Du bist König und du bist auch mein König. Und ob wir den dann wiedersehen. Aber das ist reine Spekulation. Aber das wäre das Bekenntnis, das notwendig wäre, damit wir ihn wiedersehen. Das Bekenntnis, was alle Christen eint. Denn wenn wir den gleichen König haben, wenn wir denselben König haben, gehören wir auch zum selben Volk. Deswegen eint dieses Bekenntnis alle Christen, dass Jesus Christus König ist oder Herr, Wir sagen häufiger Herr als König, aber ich will diese beiden Begriffe Herr und König mal synonym benutzen. Wir haben das erste klare Bekenntnis nach der Auferstehung, hören wir dann von Thomas. Als er den Auferstandenen sieht und seine Wundmale sieht und anfasst und dann sagt er dieses Bekenntnis, mein Herr und mein Gott, oder mein König und mein Gott. Als er sieht, dieser Mann, der gestorben ist, von dem ich weiß, dass er gestorben ist, den ich jetzt lebendig vor mir sehe und ich sehe, das ist derselbe Mann, den kann ich König nennen. Ein Mann, der, ich habe gedacht am Kreuz, dass er verloren hätte. Und jetzt ist er lebendig. Das bedeutet, er hat nicht verloren, er hat gesiegt. Und was kann es für einen größeren Sieg geben als den Sieg über den Tod? Am Kreuz, vielleicht sah es danach aus, als ob er Krieg führte, völlig blutüberströmt, aber es sah nicht danach aus, dass er gewinnen würde. Aber er hat gewonnen. Er hat gewonnen, als das Spiel schon abgepfiffen war. Also als er schon beerdigt und unter der Erde war, hat er trotzdem noch den Sieg bekommen und hat damit so einen Sieg. Und weil er mein König ist, ist das auch mein Sieg. Als Teil seines Volkes habe ich Teil an seinem Sieg. Er will diesen Sieg mir schenken. Und das Bekenntnis spricht Thomas aus und nimmt damit Anteil an seinem Sieg. Und sagt, mein König und mein Gott. Und Simon hat vorhin gefragt, was für ein Bild kommt euch, wenn ihr an einen König denkt. Und da habe ich gedacht, ich denke an ein Kreuz. Ein Mann, der am Kreuz hing und für mich gekämpft hat. Ich denke, das ist ein König, der für mich am Kreuz gekämpft hat, der für mich geblutet hat und der für mich gesiegt hat. Ein Kampf, den ich niemals hätte gewinnen können, weil ich absolut chancenlos war. Und dann habe ich einen König, der für mich gekämpft hat. Dann sage ich, das ist ein Mann, den kann ich König nennen. Das ist mein König. Und wir sehen dieses Bekenntnis durchgehend durch die Briefe, durch die Apostelgeschichte. Petrus fängt seine beiden ersten Predigten an. Es geht immer wieder dasselbe Bekenntnis. Dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der ist auferstanden und er ist Herr. Das ist immer das Zentrale vom christlichen Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist. Dass er Retter ist, ist ein Teilaspekt davon. Weil wir wissen ja, der König ist der, von dem wir die Rettung erwarten. Wenn klar ist, wen ich König nenne, ist auch klar, wer mein Retter ist. Und dann finden wir bei Paulus die Worte im Kapitel 15 vom 1. Korintherbrief. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg schenkt in Jesus Christus. Er sagt es so ganz deutlich, in seinem Sieg ist unser Sieg. Das ist mein König. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, das ist auch mein König, wenn du das mit mir bekennen möchtest, möchte ich einladen, mit mir ein Bekenntnis auszusprechen. Du kannst es mal anwerfen. Ich habe das ein Bekenntnis, das Paulus formuliert hat. Es steht im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 15 und 17. Und ja, ich will euch das Bekenntnis einmal kurz vorlesen, und damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst und euch dann bei euch überlegt, ob ihr dabei seid oder nicht. Und zwar sagt Paulus hier, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir haben also hier in Vers 17 das Bekenntnis von Gott als König. Das ist der unvergängliche, unsichtbare, alleinige Gott. Das ist mein König, ihm sei die Ehre. Und in Vers 15, darauf will ich noch kurz eingehen, heißt es, dass Jesus gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Ich mag diese Übersetzung, von welchen ich der Erste bin. Manche übersetzen auch, von welchen ich der Größte bin, aber das ist nicht das Bekenntnis, das ich sprechen möchte. Mir geht es auch nicht darum zu sagen, wer ist der größte Sünder und ich bin ein größerer Sünder als du, und darum geht es mir nicht, sondern ich mag die Übersetzung der Erste. Und ich beziehe diesen Satz, von welchen ich der Erste bin, nicht nur auf ein Wort, also nicht nur auf das Wort Sünder, sondern auf den ganzen Satz. Das bedeutet, Jesus ist gekommen, Sünder zu retten. Von diesen Sündern, die gerettet sind, bin ich der Erste. Das bedeutet, Jesus kam direkt zu mir. Mit seiner Rettungstat kam er direkt zu mir. Ich stand nicht auf der Rettungsliste auf Platz 10.943 und habe darauf gewartet, dass alle anderen gerettet sind, und dann war ich auch endlich an der Reihe. Sondern Jesus kam zu mir als Ersten. Okay? Also wenn du jetzt sagst, das klingt ein bisschen unlogisch, weil man ist so gewohnt, immer in Reihe zu stehen, dann sage ich dir, stell dir mal vor, wir stehen nicht in einer Reihe hintereinander, sondern nebeneinander. Und wir stehen auf einem großen, weiten Feld, mit weitem Horizont und schauen uns den Sonnenaufgang an. Das ist ein, ich mag das Bild. Also man muss ab und zu im Leben mal sich die Zeit nehmen, einen Sonnenaufgang anzuschauen. Bei gutem Wetter und bei weiter Sicht, nicht in den Bergen, das ist blöd. Und dann wartet man ewig, also das dauert absolut ewig und dann taucht da so ein ganz kleiner heller Punkt auf am Horizont und der wird ganz schnell heller und die Sonnenstrahlen erfüllen alles mit Licht. Frage, zu wem kamen die Sonnenstrahlen als Ersten? Ja, zu mir natürlich. Okay, und so verstehe ich dieses Bekenntnis, so möchte ich das sprechen. Und wenn du sagst, das Bekenntnis, da kann ich nicht mitgehen, das ist, ich sehe Jesus nicht als mein König und irgendwas stört mich hier, bleib gerne sitzen. Alle anderen, die mit mir das Bekenntnis sprechen möchten, möchte ich einladen, jetzt aufzustehen. Ich werde mich dazustellen, dann werden wir das Bekenntnis gemeinsam sprechen.